Ja, ich freue mich, heute Morgen vor euch stehen zu können. Ich bin nicht mit Klaus Heitzmann verwandt, obwohl der Name Heitzmann so auch so geschrieben nicht allzu oft vorkommt. Hella Heitzmann und Klaus Heitzmann, die haben jahrelang auch wunderbare Kinderarbeit gemacht, haben Lieder geschrieben und so weiter, haben sich dann scheiden gelassen. Hella Heitzmann lebt ja auch heute nicht mehr. Ja, tragisch. Ich sprach mit einem ehemaligen Freund noch. Als Kinder haben wir zusammen gespielt vor ein paar Tagen. Hat sich auch gerade vor 2 Jahren scheiden lassen. Also umso wichtiger, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, das Wort Gottes betonen, das Wort Gottes leben, dass wir uns selber danach richten, nicht dem Fleisch, sondern dem Geist zu dienen. Matthäus 13. Der Seemann steht auch in Markus 4 und Lukas 8. Ich lese zuerst dir aus Markus 4. Und er fing abermals an, am See zu lehren, und es versammelt sich bei ihm eine große Menge, so dass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich, und alles Volk stand auf dem Land am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach, einiges 60-fach, einiges 100-fach. Wer Ohren hat zu hören. 13, also 4,13. Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr denn all die anderen verstehen? Der Seemann sät das Wort. Das sind aber die auf dem Wege, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie gleich ab. Und die anderen sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist, die es hören. Und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist, die hören das Wort, nehmen's an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Ein Schlüsselgleichnis. Jesus sagt hier: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn die anderen verstehen? Also Jesus sagt uns, dass dieses Gleichnis unglaublich wichtig ist. Macht mal die Probe, fragt andere mal nach. Gleichnis vom Seemann, worum geht's dabei? Gute Frage. Also der Seemann sät das Wort, soweit sind wir, das haben wir verstanden. Und dann sind es halt die Herzen dazu, die entsprechend das Wort aufnehmen, das Wort Gottes aufnehmen. Das Wort Gottes, da fängt schon an. Manchmal bin ich erschrocken darüber, dass manchen kein Bibelvers einfällt, wenn man sie fragt. Menschen, die sich Christen nennen, vielleicht auch schon ihr Leben lang Christ sind, und man fragt sie nach einem Bibelvers und ihnen fällt keiner ein. hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ständig andere Übersetzungen gelesen werden und man gar nicht mehr sich auf eins wirklich festlegen kann. Mag sein, dass sie vielleicht wirklich keinen im Kopf haben. Dazu fiel mir ein, dass sich ein Prediger bei mir mal fürchterlich darüber ausgelassen oder beschwert hat, dass er bei einer Gemeinde vorgeladen war, sozusagen zum Probepredigen sozusagen. Und danach saß er mit den Ältesten zusammen und die haben so eine Art kleine Bibelquiz da mit ihm gemacht und wollten dann so ein bisschen was er aus der Bibel kennt. Und wer sich so ein bisschen mit theologischer Ausbildung und so auskennt und so, dann geht weniger um Bibelverse auswendig lernen, sondern mehr, dass man so alles weiß und Bibelkritik und hast du nicht gesehen. Und er hat sich also fürchterlich darüber beschwert, dass sie ihn da also ausgefragt haben und er da so, also sozusagen ziemlich versagt hat. Darauf kommt es doch wohl gar nicht drauf an. Ach nein? Also wir haben hier ein vierfaches Ackerfeld, wie es auch umschrieben wird. Und es geht immer darauf, dass das Wort Gottes auf Herzen wirkt. Das Wort Gottes. Wir haben den größten Psalm, der im Alten Testament geschrieben ist. Psalm 119. Das wäre meine Herausforderung, auswendig zu lernen. Da lerne ich lieber den mit meinen Kindern auswendig, wo ich mal den Kehrvers immer nur sagen muss, der immer der gleiche ist. Nein, also ein ganzer Psalm ist nur darüber geschrieben worden, wie wunderbar das Wort Gottes ist. Dass es die Unverständigen klug macht, dass es uns im Leben weiterhilft. Wie wunderbar ist auch das Wort Gottes. Oder die Erde ist durch das Wort Gottes gemacht. Alle Physiker zusammengenommen konnten bis jetzt nicht ein Gramm Materie schaffen. Nicht ein Gramm. Nicht ein Wassertropfen konnten die Wissenschaftler bis jetzt herstellen. Und wir haben Meere davon voll. Weil Materie nur entsteht, wenn Gott spricht. Wenn Gottes Wort spricht, nur dann entsteht Materie. Und nie sonst und auch nicht anders als sonst. Das Wort Gottes. Oder Jesus dann auf dem See, wo er zu dem See sagt, sei still. Und der See ist still. Dasselbe Wort. Da lesen wir in Johannes 1 ja. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort Gottes ist in fleischgewordener Form, hat man morgen schon mal gehört, zu uns gekommen und wir können an Jesus Christus sehen, wie Gott ist, wie sein Wort wirkt, wie die einen ihn hören wollten und die anderen lieber nicht. Gut, kehren wir jetzt zu dem vierfachen Ackerfeld zurück. Eigentlich müsste man sich natürlich am längsten mit dem letzten aufhalten. 30, 60, 100-fach. Aber ich denke, und das ist sicherlich auch in allen Ländern dieser Welt gleich, ob man nun in Afrika ist oder in Deutschland ist oder in Asien ist, mit dem dritten Ackerfeld. Damit sollten wir uns am meisten beschäftigen. Aber fangen wir vorne an. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist bei dem auf dem Weg gesät ist. Wir sind in einer Zeit, wo wir sehr darauf bedacht sind, dass der Mensch sich entscheiden kann, dass der Mensch zu Gott kommt. Und dazu denke ich, ist hier mal ganz wichtig, dass wir aus Römer 9 ein paar Verse lesen dazu. Dass es eben nicht immer nur der Mensch ist, der alles regiert und alles entscheidet und der letztendlich auch Gott sagt, wer in seinen Himmel kommt und wer nicht. Das überschrieben Römer 9 ab 14 mit gottesfreier Gnadenwahl und das lese ich jetzt von ab 16. So liegt es nun nicht an jedermanns Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt nun, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen oder ein anderes zu nicht ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott sein Zorn erzeige und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hat, zur Herrlichkeit. Gott ist derjenige, der dem Teufel die Macht gibt, das Wort bei den Menschen aus dem Herzen wieder rauszunehmen. Wir sehen es in der Offenbarung, der Teufel hat in Wirklichkeit keine echte Macht. Er wütet zwar auf dieser Erde mit vielen Bösen, und das sehen wir täglich. Wir machen lieber nicht die Nachrichten an, lieber nicht den Fernseher an. Wobei, vielleicht hilft ja Elmas Gebet schon von Kim Jong-un. Vielleicht wird es ja doch noch gut mit den unterdrückten Christen in Korea. Also Gott ist derjenige, der in Control ist, der alles unter Kontrolle hat. In der Offenbarung sehen wir das auch. Da gibt er, Engel gibt dann eine Kette und der schließt dann den Teufel eben ein. Wie als wäre es eine Kleinigkeit, den Teufel mal eben einzufangen und einzusperren. So ist Gott. Und so ist es auch hier mit unserem Gleichnis. Und Römer 9, was ich gelesen habe, Gott ist derjenige, der vor Grundlegung der Welt die Menschen erwählt hat, ersucht hat und er verstockt, wen er will und er bekehrt, wen er will. Es ist immer sein Werk. Und jeder von uns, denke ich, hat auch schon die Erfahrung darüber gemacht, dass wir mit Menschen sprechen, mit Menschen ins Gespräch kommen wollen und irgendwie nichts zu machen ist. Ich hatte auch mal so einen Arbeitskollegen, der hat sich auch mit Ulrich Palzani getroffen. Also ich habe das Gefühl wirklich gehabt, der sucht wirklich nach Gott und der will das wirklich. Hat die Bibel vor und zurück gelesen, aber am Ende, er hat ihn nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Kommen wir zum zweiten Ackerfeld. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und gleich mit Freuden aufnimmt, hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bin gerade bei Matthäus 13. Schön merken, Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8. Also, es erhebt sich Bedrängnis, Verfolgung um des Wortes willen. Und wenn wir in unsere Vergangenheit hier zurückgucken in Deutschland, auch im Dritten Reich, hatte niemand etwas dagegen, wenn man an Gott glaubt. Die Priester sind losgegangen, haben die Waffen gesegnet. Also es war nie ein Problem, wenn man an Gott glaubt. Vielleicht in manchen Ländern schon, aber ich sage es jetzt einfach mal so aus unserer Sicht, aus unserer deutschen Brille. Erstmal an Gott zu glauben, ist erstmal nicht das Problem. Aber wenn wir an das Wort glauben und dem Wort gehorsam sein wollen, dann beginnen die Probleme und dann beginnt die Anfechtung und nicht an Gott glauben. Da würde ich gerne zu 2. Korinther 6 gehen. Zum Thema Bedrängnis und Verfolgung. Hier schreibt Paulus, 6, ich lese ab 4. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, in den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Bedrängnis und Verfolgung. Oh ja, wenn jemand ein Lied davon singen konnte, dann war das Paulus. Und wie schreibt er das hier? Wie formuliert er das hier aus für uns? In allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, in den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Wenn es uns dann auch eines Tages treffen sollte, wobei, wenn wir dieses Gleichnis lesen, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn uns Verfolgung trifft. Denn was diese Gruppe hier angeht, die Gruppe 2, sie nimmt das Wort mit Freuden an, haben aber keine Wurzeln, sind wetterwendisch, sind also unter uns Christen. Und wenn Verfolgung sich erhebt, so fallen sie ab. Dass wir nicht darauf Rücksicht nehmen, die wir weiterkommen wollen, die wir Jesus nachfolgen wollen. Paulus hat es alles erlitten. Schläge, Gefängnis, Verfolgung, Wachen, Fasten, dann aber auch die ganzen inneren Kämpfe, die dann angesprochen sind, worüber wir auch beim Gespräch Heiliger Geist oben auch viel sprechen. Langmut, Freundlichkeit, die Werke des Heiligen Geistes, ungefärbter Liebe, dass wir den Menschen in Liebe begegnen und nicht in Hinterlistigkeit und auch uns Christen beschleicht ist. Warum kümmern wir uns um den einen und um den anderen kümmern wir uns nicht? Wenn du ein Fest gibst, so lade nicht deine reichen Nachbarn und deine Freunde ein, dass du nicht wieder eingeladen wirst, sondern lade die Armen, Behinderten, Blinden ein. Warum tun wir Dinge, warum wir sie tun? Also alle Kämpfe, und Paulus kann am Ende seines Lebens sagen, ich habe Glauben gehalten, ich habe meinen Lauf vollendet. Also Gott ist treu, der uns hindurchführt, aber manche fallen halt ab, sagt uns dieses Gleichnis. Warum? Ist Gottes Arm zu schwach? Sicher nicht. Oder was schreibt Paulus? Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen. Demas ist in die Welt zurückgegangen. Also nicht, dass das damals schon fremd war. Oder denken wir vielleicht an Johannes 6, wo jetzt habe ich mich doch gerade vertan. Gut, auf jeden Fall, wo Jesus halt zu seinen, halt darüber spricht, dass er das Fleisch ist, dass er das Brot des Lebens ist. Und wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Anteil an mir. Und dann sagen die Ersten, das ist eine harte Rede, wir machen uns davon. Also Jesus, wenn du Wunder tust und Kranke gesund machst und alle Juhu schreien, dann sind wir dabei. Aber wenn du solche Sachen hier erzählst, hier, wir sollen dein Fleisch essen und dein Blut trinken, dann such dir mal andere Jünger. Wir gehen weg. Und ganz wichtig hier, Jesus sagt nicht, hey, bleib da, ich ändere meine Lehre. Nein. Er sagt zu seinen 12, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt dieses wunderbare Bekenntnis von Petrus dann. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wenn wir das sagen können, es sollte uns aber auch nicht unruhig machen, dieses zweite Ackerfeld, denn Gott ist treu. Und das hören wir immer wieder, dass seine Hand sicher ist. Und wenn er uns an seiner Hand führt, so führt er uns auch bis in die Ewigkeit. Er ist treu und er ist sicher. Kommt mein Lieblingsvers. Judas. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann, dem sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Er ist derjenige und nicht wir. Wir kommen mit leeren Händen. Kommen wir zum dritten Ackerfeld. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Oder wie es in Markus steht, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen. Und es bringt keine Frucht. Hochinteressant, das steht auch in allen dreien so drinne, keine Frucht. Denn wir wissen ja, wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Steht zwischen diesen, in Matthäus, zwischen den Gleichnissen. Also jeder prüfe sein eigenes Werk und so wird er seinen Ruhm bei sich selber haben und nicht vor anderen. Jeder prüfe seine eigene Frucht und so wird er seinen Ruhm bei sich selber haben und nicht vor einem anderen. Wenn wir Frucht haben, dann wird Gott den Rest hinzutun. Es kommt nicht auf die Menge, auf die, weil wir kommen jetzt am letzten dazu, 30, 60, 100-fach, was das heißen könnte. Aber wenn wir Frucht haben, so wird Gott den Rest hinzutun. Wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Wer hat, dem wird gegeben werden. Nur wer nichts hat, von dem wird auch noch das genommen werden, was er hat. Ja, Jesus selber spricht von solchen Dingen wie den Sorgen der Welt, dem verführerischen Reichtum. Vielleicht mal eben zu Lukas 13 mal eben rüberspringen. Lukas 13, 6. Er sagt ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte aber einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinen Weinberg und er kam und suchte Frucht und fand keine. Dann düngt er diesen, dann lässt er diesen Baum düngen und gießen, gibt sich sehr viel Mühe um ihn, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Obwohl der Gärtner schon gesagt hat, wir hauen ihn gleich weg. Aber wenn er keine Früchte bringt, dann hau ihn ab. Ich denke, das Größte ist natürlich betrügerischer Reichtum, Geld, Macht, die durch Geld eben auch ausgeübt wird. Ich denke, das ist natürlich das Größte in diesem Abschnitt drinne, weil alle Menschen streben natürlich danach, mehr zu haben, besser leben zu können, nächstes Jahr mehr zu verdienen als dieses Jahr. Das ist wie diese Mohrrübe, die bei dem Esel immer vor der Nase hängt. Und dann ist eigentlich auch völlig egal, ob wir in Afrika sind und nicht wissen, wie wir den morgigen Tag bestreiten sollen, ob wir morgen noch die Handvoll Reis haben oder ob wir hier in diesem überfließenden Wohlstand leben, denn selbst unsere Hartz-IV-Empfänger, für 50% der Weltbevölkerung ist das auch noch hochgradig erstrebenswert, Hartz-IV-Empfänger zu sein. Soll jetzt keine Wertung sein, sodass ich jetzt sage hier, wir können alle weniger verdienen und das reicht schon, passt schon. Dazu vielleicht, wie schreibt es Paulus? Ich habe es mir genügen zu lassen. 1. Timotheus, Augenblick mal eben. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Das ist jetzt 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Das ist der Maßstab. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Wenn ich jetzt im Deutschen vielleicht hinzufüge und ein Dach über dem Kopf, ist das vielleicht nicht zu viel verlangt. In Israel hätte das genügt. Da kann man auch im Winter mit zwei Decken zurechtkommen. Meistens wenigstens, wenn es irgendwo geschützt ist. Ja, die Sucht nach immer mehr haben zu wollen. Und gerade in diesem Abschnitt jetzt eben auch, aus dem 1. Timotheus-Abschnitt. Die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat es einige gelüstet. Und sie sind vom Glauben abgeirrt. Also nichts Neues, Modernes im Jahr 2019. Das hier ist jetzt 6:10. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selber viele Schmerzen. Immer mehr haben wollen. Dabei ist grundsätzlich Geld erstmal nicht Schlechtes. Und auch Jesus hat es nicht grundsätzlich verteufelt. Das eine Geld ist Judas zum Anlass geworden, hat unseren Herrn verkauft. Hat er die 30 Silberlinge hat er in den Tempel geworfen, weil er wollte sie doch nicht mehr haben. Oder gucken wir an den barmherzigen Samariter. Er zog eine Münze heraus, gab sie dem Wirt und sagte, pflege ihn, bis er gesund ist. Wenn du mehr verbrauchst, dann komme ich wieder und werde sie bezahlen. Geld ist nicht erstmal grundsätzlich per se schlecht und böse. Oder denken wir an Hiob. Einer der drei besonderen Männer, auch im Alten Testament, die dann bei Hesekiel wieder aufgezählt werden. Er war reicher als alle, die im Osten wohnen. Er sagt dann ja auch, als er sich bei seinen Freunden rechtfertigt, nie ist irgendwie ein Armer von meiner Hütte gegangen. Ich habe nie einen Armen so gehen lassen. Also er wusste schon, was Gott will. Es war ihm wichtig. Aber er war reicher als alle, die im Osten wohnen. Und auch dort sagt die Bibel in keinem Abschnitt irgendwie, dass das per se schlecht war oder böse war. Dass Geld oder Reichtum per se schlecht ist. Aber es birgt halt dieses unglaubliche Risiko des geteilten Herzens. Dass das Wort Gottes unter diesem Dahinterherlaufen erstickt wird. Dass wir dem Wort Gottes eben nicht mehr den Raum einräumen, dem es zusteht. Setzt eure Prioritäten richtig, könnte ich jetzt nochmal Jim zitieren hier. bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Ja, es ist nicht abstrakt, es war damals schon verbreitet, das Thema verbreitet oder nicht verbreitet. Bei allen vier Grüppchen hier, die wir haben, wird immer das gleiche Wort benutzt, einige. Bei einigen fiel das Korn dahin, bei einigen fiel das Korn dahin. Ob das 25% für jedes ist, ich weiß es nicht. Aber es ist keine Bewertung hier drin, das meiste fiel auf gutes Land und ein bisschen fiel auf den Weg und ein bisschen fiel hierhin. Das steht da nicht. Es steht immer das gleiche Wort da. Einiges fiel dahin, einiges fiel dahin, einiges fiel dahin und einiges fiel dahin. Vielleicht 25% für jedes Grüppchen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden mehrfach halt ermahnt bei Jesus, von Jesus persönlich und auch von den Aposteln, dass wir uns davor hüten sollen, unsere Hoffnung auf unseren Reichtum zu setzen. Vielleicht nochmal ein kurzes aus Jakobus 5 dazu. Einer meiner Lieblingsverse, weil Gold und Silber kann nicht rosten. Aber es ist mehr sinnbildlich gemeint. Ist nicht falsch. Also, Jakobus 5. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt eure Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Auch hier scharfe Worte gegen Reiche, die die Armen nicht korrekt behandeln. Ganz wichtig, schöner Zusammenhang hier auch wieder. Nicht einfach nur so ein kleines, wie soll man sagen, Hassszenario über alle Reichen, sondern ganz bewusst auch hier wieder, ja, ihr seid diejenigen, die den Arbeitern den Lohn vorenthalten haben, die den Lohn nicht korrekt ausbezahlt haben. Geht mit eurem Reichtum korrekt um. Und viel Reichtum ist viel Verantwortung. Und wenig Reichtum ist wenig Verantwortung. Hat nicht Gott die Armen in der Welt erwählt, dass sie im Glauben reich sind? Und wenn wir uns in Deutschland umgucken, das ist das, was wir sehen. Je reicher die Menschen sind, je weniger meinen sie, sie brauchen Gott. Sie kommen schon gut alleine klar. Sie brauchen niemanden, der sie an der Hand durchs Todestal führt, in die ewige Heimat. Aber wenn wir dann Erbstreitigkeiten uns angucken, wie grauenvoll das ist, wie furchtbar das ist. Also es fehlen einem die Worte, wenn man das irgendwo mitbekommen hat. Der Leichnam ist noch nicht kalt und sie fallen wie die Geier übereinander her. Und einem ist nichts mehr heilig dem anderen gegenüber. Bei sowas kann man am schönsten den echten Menschen sehen. Wer dann auch noch behauptet, es steckt etwas Gutes in jedem Menschen, man muss es nur am meisten fördern. Das behauptet danach keiner mehr, der bei Erbstreitigkeiten mit am Tisch gesessen hat und es beobachten konnte. Naja, ihr jungen Leute lächelt nur. Gut. Also ganz wichtig hier auch die Kombination Reichtum, was Jakobus hier sagt, aber eben auch genau darauf achten, wie gehen wir damit um. Aber kommen wir jetzt zum letzten Ackerfeld. Jesus sagt nicht, dass das dritte, dass das vierte das Richtige ist. Steht auch nirgendwo, dass er sagt, also, liebe Jünger, das vierte, das müsst ihr machen. Da müsst ihr hin. Das müsst ihr tun. Das steht nirgendwo. Aber jeder von uns weiß, dass das vierte das Richtige ist. Und dass das vierte eigentlich das ist auch sein, was wir sein möchten. Und was wir sein wollen. Vielleicht ein paar Verse aus Psalm 1 dazu. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und was er macht, gerät wohl. Was für ein schönes Bild. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. Hören, verstehen, Frucht bringen. Jesus sagt mal, gut ist, wenn ihr es wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das sage ich dann ganz gerne auch zu irgendwelchen Versen oder so. Gut ist das, wenn wir es wissen, aber selig sind wir, wenn wir es tun. Und viele Sachen verstehen wir auch erst, wenn wir es tun. Das ist ja die verdrehte Welt auch im Wort Gottes. Wir Menschen möchten erst verstehen und dann überlegen wir uns, ob wir es tun. Das ist der normale Mensch. Ja? Ein anderer macht mit irgendwelcher Spekulation, macht ja ganz große Geschäfte, hat funktioniert, dann investiere ich da auch was. Normal, das kann jeder. Aber die Bibel ist eben genau andersrum. Wir müssen es tun und danach erkennen wir erst, dass es ein Segen ist, dass es uns Freude ins Herz bringt. Und das widerstrebt halt unserer Natur halt dermaßen, dass es herausfordernd ist und dass es uns herauslockt. Selbstverleugnung, wie die Bibel es nennt. Das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Tja, die große Frage, was ist Frucht? Was ist der Frucht eines Apfelbaums? Äpfel oder ein neuer Apfelbaum? Ich finde es gut, dass Jesus hier uns auch schon ein hohes, irgendwie auch eine große Menge sagt, denn wenn wir hier die, wenn ihr es mal beobachtet habt, wenn man ein Samenkorn einsät von Getreide, dann trägt es ja auch ungefähr so diese Menge. 30, 60, 100-fach, das kommt ja schon ungefähr so hin. Das ist ja schon toll, wie Gott das so gemacht hat. Wie viel sich der Weizen dann vermehrt. Gut, dass der eine Korn jetzt wirklich sterben muss, dass man verschwenden erstmal muss, bevor man ernten kann. Wäre jetzt natürlich nochmal eine eigene Auslegung wert an dieser Stelle. Aber wir sind herausgefordert. Wir sind herausgefordert, eine hohe Latte, 30, 60, 100-fach. Aber wir können sicher sein. Wenn wir haben, wird er den Rest hinzutun. Darum brauchen wir nicht frustriert zu sein in irgendwelchen Dingen, dass es uns vielleicht nicht so gelingen will, unsere guten Werke vielleicht auch nicht so weiterkommen, vielleicht Thema gute Werke, genau. Wir brauchen nicht frustriert zu sein. Wenn wir haben, wenn wir unser eigenes Werk prüfen, ein jeder prüfe sein eigenes Werk und so wird er seinen Ruhm vor sich selber haben und Gott wird den Rest auffüllen. Garantiert, hundertprozentig. Wir können alles ihm sicher anbefehlen Ich würde mich freuen, wenn noch ein Bruder mit uns betet jetzt.